Und auch an die Pinguin-Gesichter, das ist immer wieder lustig, das zu sehen. Ich hätte heute eigentlich eine andere Predigt vorbereitet gehabt, aber wie der Helmut gesagt hat, dass heute Trinitatis ist, habe ich mir gedacht, ich muss was anderes predigen. Es ist in der christlichen Gemeinde, in der christlichen Kirche, wahrscheinlich weltweit, wird viel zu wenig über die Dreieinigkeit gesprochen. Dabei ist es so wunderbar. Es ist so herrlich, wenn man ein bisschen hineindenkt, wie unglaublich großartig und Herrlichkeit, was für eine Schönheit in der Dreieinigkeit liegt. Die Leute sagen immer nur, die Dreieinigkeit ist ein Geheimnis und das verstehen wir nicht und das muss man nicht glauben, so auf die Art. Ja, aber was ist für ein Problem? Ich verstehe mich ja selber nicht immer, also warum muss man jetzt irgendwie verkrampft sein? Aber das, was wir über die Dreieinigkeit verstehen und das, was wir von der Dreieinigkeit wissen, ist unglaublich herrlich. Nehmen wir mal an, ich sehe irgendwo auf der Straße einen Brief von jemandem an jemanden und ich weiß jetzt weder, wer den geschrieben hat, noch an wen der adressiert ist, dann werde ich den Brief nur beschränkt verstehen. Und genauso ist es mit der Bibel, mit diesem herrlichen Wort Gottes, mit diesem wunderbaren Schatz. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht verstehen, wer der Autor ist, dann werden wir das Wort nicht richtig verstehen. Und es laufen so viele Leute mit einem völlig falschen Gottesbild durch die Gegend. Auch hier. Ich gehe davon aus, ich habe selber auch als Christ Jahre und Jahrzehnte lang ein falsches Gottesbild gehabt. Und ich habe dann mehr und mehr lernen dürfen, verstehen dürfen, wie unglaublich großartig das Evangelium ist und was für ein unfassbar wunderbarer Gott dahinter steht. Weil es jetzt um die ganze Bibel geht, werde ich keinen einzelnen Bibeltext vorlesen, sondern es gibt jetzt ungefähr 20 Mini-Zitate. Und nachdem ich die Predigt nicht mit habe, muss ich sie aus dem Kopf heraus, also es ist nicht immer ganz akkurat zitiert, aber ich hoffe, die unter Ihnen, die eh selber Bibel lesen, werden die Zitate alle erkennen. Und die, die unter Ihnen nicht Bibel lesen, darf ich herzlich einladen, sich auf die Suche zu machen und diese herrlichen Wahrheiten selber zu entdecken. Wie ich vom Evangelium neu berührt worden bin, habe ich angefangen, mich zu fragen, wer ist dieser Gott, der dieses wunderbare Evangelium uns gibt, der uns diese wunderbare Erlösung gibt. Und dann habe ich angefangen zu suchen, was ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist. Heutzutage gibt es ja Bibelprogramme, habe eingegeben Vater, Sohn, einfach angefangen und bin fündig geworden. Und ich einfach so aus dem Kopf heraus. Wie steht der Vater zum Sohn? Der Vater liebt den Sohn. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Vater ist im Sohn. Der Vater zeigt dem Sohn alles, was er hat. Der Vater gibt dem Sohn alles, übergibt ihm die Herrschaft, übergibt ihm das Gericht. Er beteiligt ihn an allem. Er liebt den Sohn. Er vertraut dem Sohn. Er möchte, dass alle den Sohn ehren. Und der Sohn liebt den Vater. Er vertraut dem Vater. Er verherrlicht den Vater. Er ist dem Vater. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Er zeigt der Welt den Vater. Und er empfängt alles das, was er vom Vater bekommt und gibt es wieder zurück. Und dieses Bild, das wir bekommen, das meiste davon ist aus dem Johannesevangelium. Es gibt auch noch ein paar Stellen in den Briefen. Und es gibt ein paar Stellen im Alten Testament, wie zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Gott schafft die Welt und er schafft die Welt durch das Wort, von dem wir wissen, dass das Wort der Sohn ist. Und der Geist Gottes, in den meisten Bibelübersetzungen steht sowas wie schwebt über dem Wasser, aber das Wort wird eigentlich verwendet für, im Alten Testament nur noch verwendet für Brüten, so wie eine Henne auf ihren Eiern sitzt und brütet oder so wie ein Adler über seinen Kindern schwebt, um sie zu beschützen. Also das ist nicht ein... Wir finden in der Bibel relativ wenig über den Heiligen Geist, nur ungefähr 170 Stellen, was immer noch viel ist. Aber ich bin drauf gekommen, warum. Wir haben in der Bibel die Bibel zeichnet uns ein Bild von dieser herrlichen, liebevollen, freudigen, sich verschenkenden, treuen, sich hingebenden Liebe. Der Vater liebt den Sohn und den Geist und er dreht sich um den Sohn und den Geist. Und der Sohn liebt den Vater, verschenkt sich an den Vater und dreht sich um den Vater und den Geist. Und der Geist liebt den Vater und den Sohn und verschenkt sich an die beiden. Und es ist der Heilige Geist, der in ganz besonderer Weise die Bibel inspiriert hat und eingegeben hat. Und weil der Heilige Geist sich so sehr um den Sohn und den Vater dreht und sie verherrlichen will, ist jetzt salopp gesagt, hat er fast vergessen, über sich selbst zu reden. Und deswegen lesen wir in der Bibel sehr wenig über den Heiligen Geist. Es gibt viel Direkteres und Klareres über den Vater und den Sohn als über den Geist. Und ich glaube, das ist deswegen, weil der Geist den Vater und den Sohn so sehr liebt, dass er sich selbst vergessen hat. Nicht im Sinne von ups, sondern im Sinne von die zwei will ich groß machen. Und die Trinität, diese wunderbare Dreieinigkeit, dieser Feuerofen an Liebe, Zitat Luther, ist der Grund, warum es überhaupt eine Welt gibt. Wenn Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit alleine gewesen wäre, nur einer, erstens einmal, warum sollte er reden oder reden können? Warum sollte er lieben oder lieben können? Liebe braucht ein Gegenüber. Und warum sollte er überhaupt auf die Idee kommen, etwas zu schaffen? Er braucht ja nichts. Aber wenn der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater und der Geist den Vater und den Sohn und wenn dieses Feuerwerk an sich verschenken und dieses Feuerwerk an einander lieben und einander genießen und einander verherrlichen und einander groß machen, wenn das so brennt, dann sagt der Vater zum Sohn, es ist so herrlich, dich zu lieben, es ist so herrlich, mich an dich zu verschenken, du bist so wunderbar, ich schaffe eine Welt, damit noch viel mehr andere sehen können, wie wunderbar du bist. Und der Sohn sagt, das ist eine herrliche Idee und ich werde mich an die Welt verschenken, um der Welt zu zeigen, wie wunderbar du bist. Und wir schaffen diese Wesen nach unserem Bild, damit sie an dieser herrlichen Gemeinschaft, an diesem herrlichen Liebestanz, an diesem sich verschenken und das, an diesem Großmachen und an diesem Empfangen und Zurückgeben, dass sie daran teilhaben können. Und deswegen hat Gott die Menschen geschaffen, damit wir an diesem herrlichen Liebestanz teilhaben können. Endloses sich verschenken, endloses Lieben, treu sich hingeben. Und dann schafft er den Menschen nach seinem Bilde und wir in unserer absoluten Blödheit drehen Gott den Rücken zu, nehmen die Frucht, denken, wir sind gescheiter wie er, denken, wir können es alleine und treten aus diesem Liebestanz heraus, drehen uns von dem Schöpfer des Lebens, von der Quelle allen Glücks weg und gehen in Richtung Hölle. Und das ist jetzt wirklich unser, mein Problem. Wer von uns verschenkt sich denn jeden Tag ständig, selbstlos, uneigennützig? Ist das Ihre zugrunde liegende Eigenschaft? Meine nicht. Ich bin selbstzentriert, egoistisch, ängstlich, darauf bedacht, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und jeden Tag handle ich dem zutiefsten, innersten Wesen Gottes völlig konträr. Und das ist die Tiefe und das Ausmaß, die Katastrophe, die Größe unserer Verlorenheit, die Größe unserer Sünde. Aber der Gott, der diese wunderbare Liebe ist, die sich verschenkt, weil das in der Dreieinigkeit schon passiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit, geht das weiter und obwohl wir ihn verlassen, obwohl wir ihn beleidigen, obwohl wir ihn verachten, obwohl wir ihm den Rücken zukehren und obwohl er in seiner Liebe hassen muss, was nicht Liebe ist, liebt er trotzdem weiter und der Sohn kommt in die Welt. Der Vater sendet den Sohn in die Welt und der Sohn verschenkt sich an die Welt und geht ans Kreuz und trägt unsere gesamte Gottlosigkeit, unsere freche, sture, verkrampfte Rebellion gegenüber Gott, unsere Selbstvergötzung, ich, meiner, mich und mir, Herr, segne doch uns vier, unser selber Gott sein wollen und nimmt die ganzen Konsequenzen, unsere Verlorenheit und letztendlich unsere Hölle auf sich und trägt sie ans Kreuz und stirbt für uns und eröffnet uns den Weg zurück zu Gott. Wir könnten gar nicht mehr zurück zu Gott ohne Jesus, denn wenn wir uns versuchen würden, und das ist das letztendliche Urteil über jede Religiosität. Und wenn hier jemand religiöser ist, dann darf ich Ihnen sagen, es nützt nichts. Warum versuchen wir Menschen, Gott zu suchen? Ja, nur aus Egoismus heraus. Das heißt, in meiner Suche nach Gott steckt schon wieder so viel Egoismus drinnen, dass meine Suche nach Gott eine Beleidigung Gottes ist. Warum suche ich Gott? Damit es mir besser geht? Damit ich nicht verloren gehe? Religiosität ist die fromme Seite der Gottesflucht. Und darum können wir Menschen, wir haben es heute am Anfang im Gottesdienst schon gehört, wir können uns nicht selbst erlösen, denn jeder Versuch, sich zu erlösen, ist nur eine weitere Beleidigung der Liebe Gottes. Aber Jesus hat das alles auf sich genommen und jetzt kann und will und wird Gott uns annehmen und uns vergeben und uns einladen zu sich, obwohl er weiß, dass das aus Egoismus passiert, wenn wir kommen. Und diese unglaubliche Liebe, die sich an uns verschenkt, kann unser böses und egoistisches Herz weich machen. Und er schenkt seinen Heiligen Geist in uns, der uns die Augen aufmacht. Auch da hier, der Heilige Geist verschenkt sich an uns. Der uns die Augen aufmacht für unsere Boshaftigkeit, für unsere sture Rebellion, aber auch dafür, wie unglaublich groß und wie viel größer Gottes Liebe ist und Gottes Erbarmen und Gottes Gerechtigkeit, die uns wieder zu sich einlädt. Und dieses innerste Wesen Gottes ist der Standard, nach dem die Welt läuft. So hat Gott die Welt geschaffen. Gott hat die Welt geschaffen, dass sie nach seiner Liebe lebt, nach diesem sich verschenken, nach diesem den anderen segnen, den anderen groß machen, den anderen verherrlichen. Ganz besonders nach unten hin. Der Vater ist das Haupt, aber er verherrlicht den Sohn, er macht den Sohn groß. Und das ist die Struktur und das ist das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Nämlich, dass sich das Haupt an den Leib verschenkt. Christus verschenkt sich an die Gemeinde. Und nach diesem Prinzip, nach diesem Vorbild, sollten wir eigentlich leben. Der Mann soll sich an die Frau verschenken und sie groß machen, sie verherrlichen. Die Eltern sollen sich an die Kinder verschenken, sie groß machen. Sie verherrlichen. Das ist noch der Teil, wo es am meisten funktioniert. Die meisten einigermaßen normalen Eltern, es gibt ja auch viele andere, ich komme selber aus einer kaputten Familie, aber einigermaßen gesunde Eltern wollen und wünschen sich eigentlich, dass ihre Kinder gesunde Erwachsene werden, die ein schönes Leben haben. Und sie versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, nicht immer, aber zumindest einigermaßen, ihre Kinder groß zu ziehen, im Sinne von groß zu machen. Aber das ist das Prinzip, das Haupt verschenkt sich an die Gemeinde. Und jetzt komme ich auf Schöpfungsbewahrung, wir sind als Menschen das Haupt der Schöpfung. Wir sagen die Krone der Schöpfung. Aber mit diesem Hauptsein, mit diesem Krone-Sein kommt auch, ich mag jetzt nicht das Wort Verantwortung, das klingt so nach Last, ich sage das Wort Einladung. Dass wir uns an die Schöpfung verschenken. Dass wir als das Haupt der Schöpfung, als die Vorsteher der Schöpfung, die Schöpfung groß machen, schön machen, herrlich machen, sie in die Fülle hineinführen. Und auch hier ist wieder unsere Verlorenheit und unsere Sünde ganz deutlich, denn wir machen alles andere als das. In den letzten 70 Jahren sind über 80% aller Insekten verschwunden, sowohl was Artenvielfalt, aber auch an Arten, also an Anzahl angeht. 50% der Lurche, Frösche, 60% der Fische. Also wir sind nicht einmal so gut wie das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, wo der König dem einen 10 Pfunde gibt, dem anderen 5 und dem letzten einen. Ein Pfund und der eine, und dieser Mann vergräbt das Pfund und bringt dann am Schluss das eine Pfund zurück und sagt, ich habe gewusst, dass du ein harter und herzloser Mensch bist, deswegen hier hast du das Deine. Wir schaffen nicht einmal das. Was ist, wenn der Vater am Schluss wiederkommt und sagt, was habt ihr mit meinen Schmetterlingen gemacht? Ich habe so viele schöne Schmetterlinge geschaffen und ihr habt sie alle kaputt gemacht. Aber ich will nicht beim Gericht stehen bleiben, ich will zurückkommen zu dem, dass Gott, dieser wunderbare, herrliche Gott ist. Der Vater verschenkt sich im Sohn an uns, vergibt uns unsere Schuld, lädt uns ein, dass wir wieder zurückkommen können. Kübelt uns, er verschenkt den Heiligen Geist an uns, der im Heiligen Geist uns mit seiner Liebe vollkübelt. Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Da, wo wir im Glauben empfangen, schenkt uns der Vater seine Liebe durch den Heiligen Geist immer und immer wieder. Da, wo es uns gut geht und da, wo wir versagen. Und er wird weitermachen. Er wird uns weiter mit seiner Liebe überschütten und vollkübeln, weil er von Ewigkeit der ist, der sich in der Liebe verschenkt. Der Vater an den Sohn und an den Geist. Und darum schreibt Paulus an die Christen in Philippi: Ich bin gewiss, dass der, der ihn auch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und ich würde mir wünschen, und ich lade Sie ein, dass Sie sich mehr darüber informieren. Es gibt Gott sei Dank in letzter Zeit wieder mehr Bücher über die Trinität. Lange Zeit war es in den christlichen Buchhandlungen hauptsächlich darum, wie gern es mir gut gehen. Schön langsam kommen wir wieder weg davon und schauen wieder mehr auf Gott. Weil er es verdient, weil er so wunderbar und herrlich und großartig ist in seiner sich verschenkenden Liebe. Und es gibt ganz, ganz tolle Bücher darüber. Eins, das es leider nur auf Englisch gibt, ist ein Buch von einem Mann namens Michael Reeves, Delighting in the Trinity, sich an der Dreieinigkeit ergötzen. Und wie ich das Buch gelesen habe, mir ist es so gegangen, ich bin teilweise mit offenem Mund dagestanden, wie vor einem riesengroßen Wasserfall in der Abendsonne. Die Schönheit Gottes ist überwältigend. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, dass wir uns alle miteinander mehr und mehr damit beschäftigen und mehr von dieser unglaublichen Schönheit Gottes in der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist überwältigen lassen und davon verändern lassen, dass wir anfangen mitzutanzen in diesem Liebestanz. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, hat einmal gesagt: Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik des Himmels zu hören. Und Glaube ist der Mut, heute schon danach zu tanzen. Und diesen Mut wünsche ich Ihnen und mir. Amen.